Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Mit dem ELF-Star Jan-Philipp Bombeck. Viel Spaß!
Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir virtuell zugeschaltet an diesem Donnerstagabend. Hallo, schön, dass du hier bist.
Hi, schön hier zu sein.
Ich freue mich auch tierisch, dass wir dich hier zu einer Folge überzeugen konnten. Und ich hatte das Gefühl, wir müssen dich nicht mal großartig überzeugen, sondern das relativ spontan Ja gesagt.
Ja, du, man tut, was man kann. So, natürlich immer schön, quasi auch mal ein anderes Bild nach außen zu zeigen, als jetzt immer nur für sich zu leben. Und natürlich, Football ist ein Sport, der soll verbinden. Und deshalb sind solche Dinge auch sehr, sehr wichtig.
Wusstest du, dass du es mal in den Folgentitel von Football Quark geschafft hast?
Nee, wusste ich nicht. Hättest du mir mal erzählen sollen.
Ja, das ist tatsächlich auch meine Schuld. Ich habe den Folgentitel nämlich geschrieben gehabt, als du nach Leipzig gegangen bist. Habe ich dich in der Folge als Transfer der Woche bezeichnet und habe das dann auch in den Folgentitel geschrieben.
Stark. Transfer der Woche nehme ich so mit. Ich hoffe, ja, das wird irgendwann noch Transfer des Jahres, aber dafür muss man erstmal gespielt haben.
Also und irgendwann wird es dann der Stil des Jahres auf jeden Fall. Also je nachdem, wie Leipzig jetzt abschneidet.
Wollen wir es hoffen.
Ja. Man muss bei dir natürlich jetzt erstmal fragen, also die ELF verfolgt haben, wollen das wahrscheinlich auch direkt wissen. Wie fit bist du?
Ich bin seit Anfang des Jahres wieder 100% fit. Ich werde dieses Jahr sogar in einer besseren Shape auftauchen, als ich es letztes Jahr konnte. Einfach aus beruflichen Gründen habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, dadurch, dass ich mehr im Homeoffice arbeite, mehr meine Zeit selbst einteilen kann, was letztes Jahr für mich nicht möglich war. Und deshalb wird dieses Jahr rein vom körperlichen Aspekt nochmal ein bisschen mehr kommen, als ich es letztes Jahr konnte.
Ist das eine Drohung an alle O-Liner in der ELF?
Ach, eine Drohung ist immer so ein hartes Wort. Natürlich hoffe ich, so viele Sacks wie möglich rauszuholen, aber natürlich dadurch auch das Spiel positiv zu beeinflussen. Und ich bin kein gemeiner Spieler. Ich versuche eigentlich gar nicht von meiner Spielweise mich mit den O-Linern zu befassen, sondern einfach so dran vorbeizugehen und einfach den effizientesten Weg zum Quarterback oder zum Ballträger zu finden.
Wir werden auf jeden Fall heute auch noch über Leipzig sprechen. In diesen Folgen, also den Playoffs to Watch-Folgen von Football Quark, geht es eigentlich darum, wie seid ihr, also ihr Spieler in dem Fall, und du bist der erste richtige ELF-Spieler, den wir hier interviewen. Wir haben sonst immer ehemalige GFL-Spieler interviewt, die dann in die ELF gegangen sind, oder halt GFL-Veteranen oder CFL-Prospects, die wir in irgendeiner Form interviewt haben. Du bist der erste klare, clear-cut ELF-Spieler und ich habe dich, wie unangenehm war es für dich, gerade als Star bezeichnet zu werden?
Ja, schon etwas. Ja, da es halt ELF ist Football, sehr kleiner Sport ist und keine Ahnung, für mich ist ein Star immer einer, der nicht in den Supermarkt gehen kann, ohne irgendwo erkannt zu werden. Ja, aber davon bin ich ganz, ganz weit entfernt und bin ich auch ganz froh drüber.
Ja, wäre das nichts für dich?
Nee, also das meiste, was ich hatte, war, glaube ich, damals im College, wo ich eine gute Saison hatte vor meiner damaligen Knieverletzung auch wieder. Aber ich lebe eher für mich, habe einen kleinen Kreis, so, ich will nicht so ein riesige Worte um mich herum machen, so ein riesiges Tamtam.
Ja, und manchmal kann man ja auch, wie gesagt, du hast ja bisher auch eigentlich immer Taten dann sprechen lassen. Dann braucht man gar nicht so viel Selbstmarketing betreiben. Wie bist du zum Football gekommen?
Ja, ist eigentlich ein relativ einfacher Weg. Natürlich, wie jeder deutsche Junge gefühlt, auch Fußball gespielt. Das hat dann irgendwann nicht geklappt. Und mein Vater hat damals, als ich noch ganz, ganz klein war, mal gespielt in Hamburg bei den Pioneers. Und dann auch bei Silver Eagles GFL 2 damals. Ja, da war ich aber noch, wie alt war ich da? 5, 6, 7 oder sowas, bis er aufgehört hat. So, und dann kam ich ja über Umwege hier in Bergedorf zum Football, dann zu den Huskies und von da halt erkannt, ja, ein bisschen Talent habe ich und dann bin ich in die Staaten rüber.
Das ist schon eigentlich schon richtig viel, was du gerade erwähnt hast. Also du hast bei den Young Huskies gespielt in Hamburg, die so ziemlich mit die professionellsten Strukturen im Jugendfootball haben. Oder wie hast du das damals wahrgenommen? Oder war das für dich einfach der Standard, den man halt nicht anders kennt?
Ja, für mich war es schon Standard, da ich auch ein bisschen höherem Level Fußball gespielt habe. Das heißt, ich kannte Sport eigentlich nur entweder man macht es richtig oder gar nicht. So, daher war das auch einer der wichtigen Punkte, warum ich damals auch zu den Huskies gegangen bin. Da dort halt einfach die Spieler einen höheren Anspruch an sich selber hatten und auch ein bisschen mehr gefühlt als die anderen Teams an sich gearbeitet haben.
Ja. Du hast gerade schon mehrere Teams aus Hamburg erwähnt. Wie bewertest du diesen Football-Standort Hamburg? Wie viel Potenzial steckt da eigentlich drin? Weil also, in anderen Sportarten ist es ja so, also im Fußball nutzen sie ihr Potenzial nicht ganz. Im Handball glaube ich jetzt gerade wieder. Im Basketball ist man auf dem aufsteigenden Ast. Wie schätzt du den Football-Standort ein?
Football-Standort, du hast eine Menge Talent. Allerdings habe ich auch schon früher immer gesagt, dass Hamburg zu klein ist für so viele Vereine. Mhm. So, die Vereine nehmen sich rechts und links die Spieler weg, man müsste eigentlich quasi ein Hamburger Team haben, ja, Jugendteam, was man halt in der GFL Juniors dann spielen lässt, dann noch eins von mir aus zweite, dritte Liga, ja, aber die Hauptspieler müssen eigentlich in einem Team gebündelt in der GFL Juniors spielen und dann könnte aus Hamburg auch eine Mannschaft werden, mit der jedes Jahr um die GFL Juniors Krone gespielt wird.
Das ist, glaube ich, auch dieses Team Hamburg. Das habe ich von vielen Hamburger Spielern gehört, dass sie sich das eigentlich immer gewünscht haben.
Ja, man hat es immer zwischendurch im Ham Jam, also Hamburger Jugendauswahlmannschaft, Ham Jam liebevoll genannt. Aber ja, du hast halt die Blue Devils, du hast die Huskies, die sich bekriegen und jedes Spiel geht's dann nur in den Krieg, so keiner kann den anderen leiden und es müsste halt mal von oben kommen, dass man die zusammenlegt und dann würde es auch klappen, aber dafür sind zu viele Menschen involviert, zu viele Egos und deshalb wird das leider auf absehbare Zeit nicht passieren.
Ja, aber vielleicht können wir ja hier sozusagen einen kleinen Anstoß geben, wenn die ganzen Hamburger jetzt deine Geschichte dazu hören oder deine Meinung dazu hören.
Ja, hoffe ich mal. Und natürlich will man als Hamburger immer selber sehen, dass der Hamburger Standort aufblüht. Ich meine, man hat Riesenpotenzial, ich glaube, in fast allen Sportarten, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, in der halben Bundesliga läuft jemand rum, der mal in Hamburg Fußball gespielt hat. Ja. Und
das auf verschiedenen Sportarten auch noch.
Ja, also überall. Und Hamburg ist halt eine große Stadt, ein Schmelztiegel für allerlei Sportler. Man hat eine gewisse Härte hier oben, die natürlich auch hilft, sich am Ende durchzusetzen.
Du hast jetzt schon gesagt, dass auch die Young Huskies da einen gewissen Anspruch an sich selber hatten. Wer hat dich da besonders geprägt? Gibt es da jemanden, wo du sagst, okay, neben beispielsweise deinem Vater, der dich irgendwo dann doch dazu geprägt hat, mal Football auszuprobieren, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst,
der... Eigentlich war mein Vater immer dagegen. Das Spiel. Okay. Also, ja, aber geprägt, keine Ahnung, ich selber. Das war immer so, ich hatte halt immer selber einen eigenen Drive sozusagen, um selber weit zu kommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dort eine oder zwei Personen war, wo man sagt, oh, genauso will ich werden oder so. Man hat immer gesagt, ich komme hier durch, so wie ich bin. Ja, und verbieg mich da auch nicht, bleib gerade und muss mich an niemanden anders anpassen.
Das sind, glaube ich, auch ziemlich gesunde Werte, die du damit auch verkörperst. Wie bist du dazu gekommen? Weil da braucht man ja schon eine gewisse Charakterstärke für. Also ich glaube, jeder kennt das ja, dass man auch gerade so in jungen Jahren die auch erstmal entwickeln muss.
Ja, ich war von klein auf schon darauf quasi gepolt. Auch von meinem Charakter war ich immer sehr selbstbewusst sozusagen, dass ich weiß, ich mache das so, wie ich es mache. Ja, und quasi was jeder andere macht, ist mir relativ egal. Ja, solange ich merke, dass das, was ich mache, klappt. So, und da ich habe nie das Bedürfnis gespürt, irgendwie mich zu verbiegen, irgendwo rumzuschleimen oder irgendwo diese Politik mitzuspielen, was mir am Ende auch irgendwo mit zum Verhängnis geworden ist auf der größeren Bühne, weil man da dann einfach zu stur war. Aber ja, gehört dazu.
Also im Endeffekt daraus gelernt. Du bist, nachdem du bei den Young Huskies warst, nicht direkt in die GFL gegangen, sondern hast gesagt, ich gehe den Weg in die Staaten und hast dann am College gespielt.
Ja, ich bin zuerst ans Junior College gegangen in Kalifornien, die unterste, härteste Liga, in die man gehen kann. Mhm. Ja, sehr viele Leute schaffen es dort nicht raus. Ich habe es rausgeschafft, hatte nach meinem ersten halben Jahr schon meine ersten Angebote. Und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, zu Colorado State zu gehen. Und dort habe ich dann halt den Rest meiner Karriere verbracht. Leider auch wieder unglücklich geendet, durch Verletzungspech. Aber
Das ist ja auf jeden Fall ein riesiger Name. Also das ist ja auch, also vom
Football. Ja, auch jetzt so. Mit vielen NFL-Spielern zusammengespielt. Mit einem Trey McBride habe ich mich jeden Tag im Training gemessen. War immer der Tight End und ich war halt immer der Outside Linebacker, D-End auf der Seite vom Tight End. Und somit hatte ich tägliche Battles mit ihm.
Und für unsere Zuschauer und oder Zuhörerinnen, das ist so ziemlich der beste Tight End, der dieses Jahr im Draft in die NFL gekommen ist. Kann man das so sagen?
Nicht nur so ziemlich. Also er ist der Beste. Ist natürlich ein Tight End, der macht noch andere Sachen, außer zu blocken. Deshalb war das nie seine Calling Card. Er ist ein harter Blocker. Aber als Tight End musst du halt doch ein Hybrid sein. Und das ist er auf jeden Fall.
Wie war das? Wie war das, auf dem College zu leben und da auf einmal sozusagen Football noch mehr in den Fokus zu stellen oder durch Football noch mehr im Fokus zu sein? Das ist, so kann man es vielleicht auch formulieren.
Es ist definitiv anders. Der ganze Lebensmittelpunkt wird einem klar gesagt, ist Football. Ja. Die Schule hat man dort besucht, ja. Aber am ersten Tag auf dem College hat unser Coach damals, Mike Bobo, kam rein und meinte, ja, Schule schön und gut, aber you ain't here to play school. So, du bist nicht hier, um in der Schule zu spielen, sondern du bist hier, um Football zu spielen. Ja, darum seid ihr hier. Das war von Anfang an klar. Also alles lief um Football rum und nicht Football lief um alles andere rum. Also es ist ein ganz anderes Leben.
Ja, wie kann man sich so eine Woche dann vorstellen?
Ja, man hat keine Freizeit mehr. Man steht morgens um 5.30 Uhr auf, um 6 ist das erste Workout, bis ungefähr 7, halb 8. Dann geht man zu den Physios, nimmt jede Behandlung, die man quasi braucht, nimmt man sich. Dann geht man um 9 in den Unterricht, ist um 12 raus, isst kurz was oder isst davor kurz was und danach. Dann geht man in die Meetingräume um 12:30 und dann verlässt man die Anlage irgendwann wieder abends um 10.
Und dann geht es sozusagen am nächsten Tag weiter.
Ja, also ganz klar. Und wenn man am Samstag spielt, geht man freitags ins Hotel. Selbst bei Heimspielen, damit dort halt einfach die ganze Mannschaft zusammen ist und man quasi gesammelt nachher zum Spiel fährt. Und ja, dann spielt man und am nächsten Tag hat man wieder das normale Programm. Also
du hast sozusagen ja auch, also es gehen ja jetzt immer mehr Spieler auch aus Deutschland ans College. Also wie ist das bei dir entstanden? Also gab es da Connections? Hast du dich selber drum gekümmert? Bist du über irgendeine Organisation gegangen?
Nee, ich hatte leider das Pech, dass als ich rübergegangen bin, gab es noch keine Organisation. Auch das, was Björn gemacht hat, Björn Werner, sein Programm, die Gridiron Imports oder die PPI Recruits oder so wie das heißt, die kamen erst ein Jahr später. Ja, das heißt, ich hatte somit das Pech, keine Connections zu haben und musste halt den harten Weg gehen, den ich auch niemandem so weiterempfehlen würde. Wenn man einen anderen Weg gehen kann, sollte man den auf jeden Fall gehen. Ja, weil es halt ja brutal hart ist.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du die Colleges dann selber angeschrieben und dein Tape verschickt? Oder,
Ja, ich habe mir halt wie jeder auf einer Online-Plattform Video zusammengeschnitten und das rausgeschickt und einfach gehofft, dass irgendwer antwortet. Letztendlich kam dann Junior College, was gesagt hat, ja, komm her. So habe ich gemacht und dort dann halt das Junior College Leben ja, genießen ist ein scheiß Wort dafür, aber man hat es irgendwo genossen.
Ja, wie unterscheidet sich das Junior College Leben vom Haupt College Leben?
Haupt College Leben, man kriegt sein Stipend, man hat ein cooles Bett, so, man ja. Hat einen Pool, so ein frisch gemachtes Feld nur für einen. Und Junior College Football ist auf einer Wiese bei 40 Grad im Schatten. Laufen, bis man bis Sachen aus einem herauskommen, ja, und dann wieder weiterlaufen und am Abend legst du dich auf irgendeine Luftmatratze auf den Boden, ja, und dann geht das am nächsten Tag wieder los.
Ich glaube, das ist für viele natürlich, also dieses Unromantische, was man sozusagen immer gar nicht hören will, aber es ist halt viel Arbeit, auch schon ans College zu kommen, ist ein harter Weg.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass es jetzt einfacher ist für die ganzen Jungs, dass so mehr Talente, die der Football hat in Deutschland, die Möglichkeiten kriegen, sich zu zeigen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wertvoller Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, dass es immer mehr europäische Talente irgendwie ans College schaffen. Und dass man sozusagen in dem Raum ja auch körperlich an sich anscheinend hier auch gute körperliche Anlagen hat, um Football zu spielen.
Ja, das kann man so sagen. Natürlich fehlt technisch immer viel. Ja. Aber das versuchen die einem dann beizubringen. Ja, und man muss halt die Größe, die Athletik mitbringen. Ja, oder Größe oder Athletik mitbringen, je nachdem, welche Position man spielt. Ja, und es ist da drüben kein Spiel, wie man es hier kennt, sondern das ist da Leben. So, ja. Die Leute leben den Sport. Der Sport ist deren Weg, viel Geld zu verdienen. Und das merkt man auch in der Art und Weise, wie die Leute rangehen an den Sport.
Hast du da eine Anekdote für uns? Also was ist dir da, was hat für dich, gab es irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, ja okay, hier, das ist eine andere Welt, in der ich mich gerade befinde?
Naja, es fängt von den kleinen Sachen an, dass man Leute hat wirklich aus den schlimmsten Ghettos, die USA zu bieten hat, ja, dass die Leute hinkommen und dann wird einem erzählt, ja, entweder ich spiele Football oder ich gehe in den Knast oder bin nächstes Jahr tot. Das hört sich immer so an wie aus Film, aber das ist dafür einige eine traurige Realität. Entweder die schaffen es dadurch oder das ist deren einziger Ausweg. Und da denkt man echt, okay, für die Jungs geht es hier um richtig was. Ja, und genauso verhalten die sich auch.
Das ist natürlich dann auch als Teammate, glaube ich, eine schwierige Situation, weil für dich ging es nicht um den Tod, für dich ging es aber auch trotzdem darum, sich mit den Leuten, für die es um alles ging, dich sportlich zu messen. Und wie bleibt man da auch mental stark, um sozusagen diesen Druck auszuhalten?
Ja, man muss halt sagen, ich will es mehr als du. Man muss sich halt selber den Druck auch quasi kreieren. Und man muss halt von vornherein eine Person sein, die unter Druck auch aufblüht. Weil wenn man das nicht ist, dann nimmt dann das amerikanische System und spuckt einen nach einem halben Jahr wieder aus. So, wenn man keinen Willen hat und mit Druck nicht umgehen kann, dann ist der Schritt nach Amerika der falsche für die Person. Das heißt nicht, dass man kein Talent hat oder dass man es zu nichts bringt im Leben. Ja, aber es ist halt nicht der richtige Schritt,
ja,
meiner Meinung nach.
Ja, und ich meine, du hast die Situation da erlebt. Du kannst es besser einschätzen als jemand, der nur in der Theorie hier jetzt sozusagen versucht, irgendwas einzuschätzen. Von daher ist das ja ein total interessanter Gesichtspunkt. Du hast gesagt, deine College-Karriere ist nicht glücklich geendet. Ich habe im Internet gelesen, habe auch von der Knieverletzung gelesen, aber dass du damals auf jeden Fall, hättest die nicht gegeben, auf dem NFL-Radar gewesen bist.
Ich war auch mit der Verletzung auf dem NFL-Radar, das heißt, ich will es nicht auf die Verletzung schieben. Ja. Ich war auf dem NFL-Radar, habe mit dem LA Rams regen Kontakt gehabt und es ging auch quasi um den Vertrag dann nach meinem nach dem Draft, nicht gedraftet oder so, undrafted Free Agent, und die wollten mir halt eine Chance geben, ins Training Camp zu kommen. Das hat sich dann allerdings durch Corona erledigt, da dann die Saison erstmal, oh, vielleicht müssen wir die Saison absagen, vielleicht nicht, deshalb haben die erstmal alles auf Stopp gemacht. In der Zwischenzeit ist mein Visum ausgelaufen und dann haben die Amerikaner halt gesagt, ja, nö, es kommen erstmal keine fremden Leute mehr ins Land. Ja. Und dann sitzt du da auf dem Trockenen, weil das, ja, LA hat quasi einmal gefragt, kommst du jetzt rüber oder nicht? Ich so, ja, es geht gerade nicht. Dann kam von den Verantwortlichen dort nur noch ein okay. Und Gefühl, 2 Minuten später wurden andere Spieler eingeladen. Also das ist das harte Geschäft. Also niemand wartet auf einen und man ist immer ersetzbar.
Fragt man sich dann irgendwie, also natürlich ist das einfach ein Business, also das ist ja auch nichts persönlich gegen dich da gewesen. Fragt man sich dann manchmal, was wäre wenn? Oder bist du so oder so abgeklärt, okay, alles passiert aus irgendeinem Grund und dann ist es eben nicht, dafür mache ich jetzt das Beste aus meiner Situation?
Es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich fragt man sich immer, ja, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich jetzt dorthin gehen könnte. Natürlich, sie hätten mich nach 3 Tagen cutten können. Das hätte alles passieren können. Also die Chance, dass ich dann letztendlich im Active Roster gelandet werde oder so, kann ich nicht einschätzen, ist bestimmt nicht riesig. Ja, aber wenn man dann halt sagt, okay, ich war einfach nicht gut genug, ja, wenn man die Leute dann halt sieht, sagt, oh ja, die Typen sind halt einfach besser als ich, ja, dann kann man das leichter akzeptieren. Aber wenn man nie die Chance hatte, dann wieder zurückzugehen, ist das halt doch immer so, naja, was wäre, ja, wenn ich die Chance gekriegt hätte, man weiß es halt nicht. Aber man ist mittlerweile doch so, ja, okay, weitermachen, was, also es bringt ja nichts, jetzt die nächsten 10 Jahre dem nachzuweinen. Das Leben geht weiter. Ich habe alle Möglichkeiten vor mir und versuche genau das zu tun.
Das ist auch da wieder. Ich glaube, also ich merke, das zieht sich so ein bisschen durch die Folge, dass du eine gesunde Einstellung zu solchen Dingen hast. Also, weil ich glaube, dass man an so einer Chance, die man dann nicht nutzen konnte, aber es war ja nicht deine Schuld, dass da Menschen auch dran kaputt gehen können. Weil sie halt durchgehend dann in der Vergangenheit leben und dann durchgehend für sich sagen, ja, aber hätte ich. Und ich meine, man kann es ja auch so sehen, so viele deutsche Spieler haben noch nicht den Shot bekommen, überhaupt angefragt worden zu sein in der NFL oder von einem NFL-Team.
Ja, aber so habe ich das nie gesehen. Ich war nie einer von den Leuten, weil viele kamen dann zu mir, ja, du hast es aufs College geschafft und sowas, ist doch toll. Das war für mich, College war nie mein Ziel. Das Ziel war eigentlich immer die NFL und ich muss aufs College, damit ich in die NFL kann. Das war damals der Weg. So, da gab es keinen, ich spiele hier in Deutschland und kann trotzdem eine Chance kriegen. Mhm. Das gab es damals nicht und das war damals auch nicht in Aussicht. Deshalb, das war nie mein Ziel, einfach nur auf dem College zu landen. Oder was heißt nur, aber es war halt nie das angesagte Ziel.
Sondern eine Etappe in irgendeiner Form.
Ja, war eine Etappe. Für mich war dann leider nach dieser Etappe Schluss. Aber es, wie gesagt, es muss weitergehen.
Du bist dann danach in die ELF gewechselt. Hat man da drüben irgendwas von der, kriegt man da drüben irgendwas von europäischem Football mit?
Nein, das ist eine ganz einfache Antwort. Ja. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt.
Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr sympathisch, weil ich höre das immer, also ich lese das immer ab und zu und dann denke ich mir immer so, als ob ihr in Amerika sitzt und dann irgendwie den europäischen Football verfolgt.
Nee, also die Liga auf gar keinen Fall oder irgendeine Liga. Natürlich sieht man irgendwo, wenn einer, den man von früher kennt, mal ein Bild postet von wegen, ey, toller Sieg oder so, dann weiß man, okay, jetzt, die haben letztes Wochenende gewonnen. Aber man weiß nicht, war das der einzige Sieg in der Saison? Wie steht die Tabelle? So, das kriegt man alles gar nicht mit.
Ja. Wie bist du dann in die zu den Hamburg Sea Devils gekommen?
Ich wurde überredet von meinen Freunden. Eigentlich hatte ich den Football schon abgeschrieben, dachte, ey, komm, ich arbeite, versuche so ins Geschäftsleben einzusteigen, in dem Sinne erfolgreich zu werden. Und dann wurde ich von meinen Freunden quasi überredet, ach komm, lass doch noch mal ein Jahr zusammen spielen. Wird witzig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass uns das halt einfach mal machen.
Also du darfst ja auch einen Namen droppen, allein damit wir sie hinterher verlinken können.
Ja, Alexander Babic, David Weinstock, Daniel Rotärmel, mit denen habe ich, bin ich auch jetzt immer noch, habe ich viel mit zu tun. Aber wir dachten halt nochmal einmal zusammenspielen, wird witzig. So, und was haben wir getan?
Hat es sich gelohnt?
Ja, natürlich hat man lieber die Saison durchgespielt am Ende. Für mich war es leider ein kurzes Vergnügen. Aber ja, man nimmt es, wie es kommt.
Du hast in der Zeit, in der du gespielt hast, glaube ich, statistisch Spieler wie Kasim Edebali outperformed. Ist dir das bewusst?
Ja, ist mir bewusst, aber auch ein Kasim hat nicht jedes Spiel gespielt. Der hatte auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, man, er ist ein sehr guter Spieler auch immer noch für Deutschland, aber man würde lügen, wenn man sagt, der ist auch nur annähernd der Kasim, wie er war in der NFL. Das ist er einfach nicht mehr, gibt das Alter gar nicht mehr her, die Verletzung, oder gibt der Sport gar nicht her, dass man in dem Alter danach noch so hoch performen kann. Ja, und somit sehe ich das nicht, als ich habe den Kasim Edebali von den Saints oder von den Eagles geschlagen, sondern ich habe den Kasim Edebali, mit dem ich in Hamburg zusammengespielt habe.
Ja, aber das ist ja fürs Verständnis nochmal total wichtig. Ich glaube, der hat 2 Jahre Pause gehabt, hat sich dann wieder in Shape gebracht, um zu spielen, und Football ist halt auch ein Sport für junge Männer.
Ja, auf jeden Fall, und Er war ja nie, also war nicht komplett fit. Und ich hatte ja auch quasi 2 Jahre Pause. Und selbst ich habe es gemerkt, dass ich in einer ganz, ganz anderen Shape war, als ich es noch in Amerika war. So, man merkt halt einfach, es ist ein Unterschied, wenn man das lebt und wenn man es halt einfach ein bisschen nebenbei macht. Mhm. Ja, und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
Ihr habt du hast bei den Sea Devils gespielt und trotzdem Vollzeit gearbeitet. Ist das richtig?
Ja.
Ja. Wie hast du auch das wieder unter einen Hut gekriegt? Ist dir da deine College-Erfahrung zugute gekommen, dass du gesagt hast, naja, früher waren meine Tage voller, also eigentlich ist das jetzt hier gerade ein Halbtagsjob?
Nee, also ich habe von meinen Erfahrungen gelebt, aber eher von meinen spielerischen Erfahrungen, dass ich gesagt habe, ich muss nichts mehr für diesen Sport tun. Der Weg, diesen Sport auf dem höchsten Level zu gehen, ist für mich vorbei. So, deshalb lief es nebenbei, wie wenn Leute abends nochmal 2 Stunden ins Gym gehen oder so, bin ich halt zum Footballtraining gegangen. So, und ich konnte es halt durch meine Spielerfahrung, Trainingserfahrung auffangen. Ja, einfach ich. Und selbst wenn ich bei 70% war von dem, was ich auf College gespielt habe, war es halt immer noch genug, um in der Liga halbwegs zu performen.
Wie schätzt du sozusagen das Niveau der ELF ein? Einmal von der Organisation her, vom Training und dann auch von der spielerischen Qualität her. Also auch im Vergleich zum College, ist das für europäische Verhältnisse ein Meilenstein oder ist es eher erst auf dem Weg dahin?
Es ist eher auf dem Weg dorthin. Einfach weil klar, es gibt den europäischen Spielern eine Plattform, sich gegeneinander zu messen. Auch jetzt mit der Expansion, letztes Jahr noch nicht so, wo die ELF eigentlich quasi deutsch war. Jetzt mit den Österreichern und jetzt, wenn noch mehr Teams reinkommen, dann kann man sich wirklich messen. Die besten Spieler Europas kann man dann zusammennehmen. Aber es ist kein College-Football, weder die 1, die 1AA, die 2. Es ist schwer, die 3. So, das würde ich nicht mal sagen, weil selbst diese Spieler in der D3 sind immer noch besser als das, was hier in einigen Teams rumläuft.
Ja, man muss ja auch da, halt, also wahrscheinlich auch von der Tiefe her. Also.
Ja, definitiv. Und man muss halt sehen, also ist nicht so, oh, die Amerikaner sind so geil oder sowas, sondern die trainieren einfach, seitdem sie 12 sind, 5 Tage die Woche, 3-4 Stunden am Tag Football. Und hier vielleicht, wenn du Glück hast, fängst du mit 15 an, ja, trainierst für 3 Jahre 2 Tage die Woche für 1:30 Stunden, kommst davon vielleicht 3 von 4 Mal zum Training, wenn du gut bist, einige auch weniger, ja, und ich meine, die trainieren mehr in einem Jahr als Leute hier in ihrer ganzen Karriere. Und da kannst du nicht so gut sein. Das ist einfach nicht so möglich.
Das muss man sich manchmal, glaube ich, ein bisschen vor Augen führen, dass es da halt eine ganz andere Förderung gibt, weil Footballer auch einfach Teil der Kultur ist.
Ja, genauso wie wir hier Fußball spielen, spielen die da drüben Football. Und so wenig wie wir Football spielen können, können die Fußball spielen. So, na klar, gibt's immer mal ein paar Ausnahmen, aber die Ausnahmen kommen von uns auch rüber und deren Ausnahmen im Fußball kommen auch zu uns rüber. So, also so kann man das irgendwie gut vergleichen miteinander.
Ja. Wie hat's dir in der ELF gefallen? Einfach vom Ganzen, von der Aufmachung her, vom Social Media Auftritt, vom Marketing her, weil das sind ja sozusagen ja auch nochmal das, was die ELF für mich beispielsweise ausmacht, ist vor allem die Außendarstellung. So was Social Media Clips angeht, das Marketing drumherum, das wirkt tatsächlich schon wirklich wie nächstes Level.
Ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schritt gegenüber anderen Ligen, die bisher da waren. Aber dazu gesagt, ich bin eher so ein Spieler, ich will mich gar nicht in die Öffentlichkeit drängen, ich bleibe lieber im Privaten, ich spiele meinen Stiefel runter, ich will ein bisschen Spaß haben beim Sport und dann gehe ich wieder nach Hause. So, und danach will ich auch nicht mehr irgendwo eigentlich zu sehen sein. Das heißt, für mich ist die extra Aufmerksamkeit, die ich ab und zu bekommen habe, eher so dieses, oh ja, jetzt wollen mir wieder 30 neue Leute auf Instagram folgen, die ich gar nicht kenne. Und das ist so, ja, lieber nicht. So. Also ich bleib lieber für mich selber irgendwie und bin nicht so der Typ für die große Aufmerksamkeit oder überhaupt Aufmerksamkeit.
Ja. Ihr habt ja, Hamburg hat sehr erfolgreich gespielt. So kann man es sagen, ist dann kurz vorm Ende gescheitert. Wie hast du das wahrgenommen? Also auch dann das Finale, wie war das für dich, der ja dann die Saison nicht für sich erstmal so zu beenden konnte? Sagt man sich dann wieder, was wäre, wenn ich dabei gewesen wäre? Welchen Impact hätte ich haben können?
Nein, das eher nicht. Also ich habe es eher aus der Entfernung betrachtet nach meiner Verletzung, da ich mich halt auf andere Sachen fokussieren musste. Ja, deshalb habe ich einen deutlichen Schritt zurück vom Football genommen. Ich war auch nicht beim Spiel, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Aber ja, ist unglücklich gelaufen. Aber letztendlich haben die Spieler, die dort waren, ihr Bestes gegeben und man hat im auch regulären Saisonspiel von uns gegen Frankfurt im zweiten gesehen, dass Frankfurt doch ein etwas stärkeres Team war, von Anfang bis Ende, dass man dort, ja, vielleicht wäre der Score ein bisschen niedriger geworden, aber ich glaube nicht, dass es am Endresultat viel getan hätte.
Du bist jetzt zur neuen Saison, wie wir am Anfang gesagt haben, zu den Leipzig Kings gegangen. Die Leipzig Kings waren jetzt im ersten Jahr erstmal mit der heißen Nadel gestrickt, weil sie hatten irgendwie 5 Wochen Zeit, sich zu organisieren, weil das Team Hildesheim-Hannover zurückgezogen hat und dann sozusagen der Standort Leipzig aus dem Boden gestampft wurde. Warum der Weg Hamburg nach Leipzig? Warum bist du nicht in Hamburg geblieben? Oder was hat Leipzig für dich so interessant gemacht? So kann man es ja auch formulieren.
Ja, Leipzig hat für mich interessant gemacht, dass der Besitzer, der Leipzig übernommen hat, mit denen hatte ich in Hamburg schon viel Kontakt. Und man hat auch den Kontakt gehalten, hat sich öfters auch unterhalten, auch über Nicht-Football-Sachen. Also man hat zuerst gar nicht über Football geredet. Und dann, als es so langsam offizieller wurde, meinte er, ey, hättest du nicht Lust? War erstmal ein kleines Hin und Her, so, ja, weiß ich nicht, ob ich überhaupt nochmal spielen will. Aber letztendlich habe ich mir dann genauer angeguckt, was Leipzig letztes Jahr gemacht hat. Wie du schon sagtest, mit 5 Wochen Vorlaufzeit und versucht sich die Spieler aus rechts und links aus den Fingern zu saugen.
Ja.
Und die haben mir gezeigt, was sie dort schon in der Pipeline hatten an Spielern und dass das definitiv ein Schritt nach vorne ist, ja, von der spielerischen Qualität, die sie bringen werden. Und die Fans in Leipzig, als wir dort waren, oder das eine Spiel, was ich gegen Leipzig gespielt habe in Leipzig, was mich dort fasziniert hat, ist, als wir 55-0 gewonnen haben, die Fans waren bis zum Ende da. So, da waren 2500 Leute im Stadion und die waren bis zum Ende da und waren noch laut bis zum Ende, obwohl ihr Team von Anfang an eigentlich keine Chance hatte. Und das ist sowas, das respektiert man. Und ja, das finde ich jetzt einfach eine gute Voraussetzung, um für so einen Verein zu spielen, weil man weiß, die Leute stehen einfach hinter einem.
Ja, und vor allem ist es nicht selbstverständlich. Also, dass 2500 Leute da bleiben, während das eigene Team gerade 55-0 auf den Sack kriegt. So kann man es ja tatsächlich echt formulieren. Also da habe ich schon einige Fans einfach gehen sehen, vom inneren Auge.
Ich habe Leute gehen sehen bei 2 Touchdowns Unterschied im 4. Quarter. So, ja. Wo es noch ist, das Spiel ist eigentlich noch halb offen. Ja, aber man kann dazu nicht viel sagen. Letztendlich war es eine Entscheidung, die ich bis jetzt noch nicht bereue, ja, und die ich auch nicht vorhabe zu bereuen, da wir einen talentierten Kader haben und auch, denke ich mal, einige Leute überraschen können.
Was macht Leipzig dieses Jahr besser als letztes Jahr?
Also
außer, dass sie dich haben. So.
Ja, das auf jeden Fall. Nein, wir haben einfach in der Defense nachgelegt. Stark nachgelegt mit AJ und mit Tavares. Und das einfach, die beiden bringen eine Qualität mit. Und auch in der Offensive bringen wir einige Spieler wie Dablé. Es sind noch ein, zwei andere Spieler in der Pipeline, die uns offensiv weiterhelfen werden. Ja, und auch das europäische Talent, was dort ist. Man hat einige wichtige Spieler vom letzten Jahr halten können. Und letztendlich, als man gesehen hat, dass Leipzig sich eingespielt hatte, zwei Spieler am Anfang unglücklich verloren. Ja, aber danach haben sie es immer noch geschafft, Hamburg zu schlagen, ja, ohne mich. Und es war dann eine sehr, sehr enge Partie, auch am Ende noch mit letzten Spieltag, sie können noch in die Playoffs einziehen. Und das, fand ich, muss man respektieren und man muss jetzt halt versuchen, diese Form weiterzuführen, dass man aus 6 Spielen vielleicht 4 oder 5 immer gewinnen kann. Und dann ist man definitiv auf Playoff-Kurs.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr von 6 Spielen 4 oder 5 gewinnt, seid ihr in den Playoffs. Das würde ich so formulieren. Auf welches Spiel freust du dich besonders?
Ja, natürlich das Spiel in Hamburg. Gegen Hamburg. Und ja, das ist, glaube ich, das Spiel, wo ich vor sozusagen heimischer Kulisse spielen kann. Zwar im anderen Trikot, aber es wird doch ein witziges Spiel, denke ich.
Du hast mir im Vorgespräch eine witzige oder eine schöne Anekdote eigentlich erzählt. Du hast einmal sozusagen dein Heimspiel in Hamburg, aber es gibt ein Stadion in Klagenfurt, was theoretisch, wozu du auch eine Verbindung hast.
Ja, also ich weiß nicht, viele wissen es bestimmt, dass ich sowohl die deutsche als auch österreichische Staatsbürgerschaft habe und keine 50 Kilometer vom Wörthersee-Stadion entfernt halt meine ganze Familie väterlicherseits noch lebt. Und somit wäre Klagenfurt auch ein Heimspiel. Wäre natürlich schön, wenn man dieses Spiel erreicht. Ja, aber man muss erstmal abwarten und sehen, wie die Saison läuft und wie sich alle Teams einpendeln und gegen wen man dann in den Playoffs, auf wen man da treffen sollte.
Ist ganz toll, dass du sozusagen die Folgefrage schon vorweggenommen hast. Also es war klar, das hat er mir auch direkt gesagt, als wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben und meinte, du kriegst hier kein Statement von mir, in dem ich irgendwie sage, dass wir auf jeden Fall ins Finale kommen.
Ja, politisch korrekt, würde ich sagen.
Ja, Profi, das kann man nicht anders, also das können wir auch unkommentiert so stehen. Das ist wirklich, ich bin beeindruckt von dieser Medienkompetenz. Also finde ich stark. Genau so, du hast es total gut formuliert, das können wir einfach so lassen.
Ja, bin ich dabei.
Was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Also du hast gesagt, besser in Shape, viele Sacks. Hast du ein Ziel, woran wir dich messen können?
Woran man mich messen kann? Ich strebe immer so die 2-Sack-Marke pro Spiel an. Mhm. Kann man ja dann selber hochrechnen, was das sein sollte. Ja, das ist so mein Ziel für Sacks und natürlich ein Faktor sein, wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen.
Hey, ich glaube, ich kann mich jetzt schon einfach nur wirklich bedanken für deine Zeit, weil mit Beruf, mit Training, mitten in der Vorbereitung, sich abends noch die Zeit nehmen, um so eine Podcast-Folge durchzuziehen, das ist wirklich aller Ehren wert. Und habe ich irgendwas vergessen? Wolltest du irgendwas noch erzählen? Gibt es irgendwas, was dir auf der Seele liegt, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal in einem Podcast sagen?
Ach, was ich schon immer mal im Podcast sagen wollte. Nein, da ist eigentlich nichts. Wie ich dir schon und allen Zuschauern ein paar Mal gesagt habe, ich bin nicht so der Fan von Aufmerksamkeit, deshalb ist da jetzt kein brutales Statement, was du jetzt von mir kriegen wirst. Aber ich freue mich einfach auf die Saison, hoffe, dass ich verletzungsfrei durchkomme und dass auch jeder Spieler verletzungsfrei durchkommt. Und am Ende der Saison wird das beste Team, glaube ich, oben stehen. Und man wird sehen, welches Team das sein wird.
Das sind doch gute Worte. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Kein Problem. Danke dir.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.